Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Ihr fragt euch sicherlich, Leute, was ist los? Wo war eigentlich die Recap-Folge aus dem August? Sagen wir mal so, wir haben uns einfach mal eine nicht ausgesprochene Sommerpause gegönnt. Dafür heute in doppelter Recap-Folge, denn wir lassen den August und den September Revue passieren und fangen wie immer mit den Zahlen an.
Es hat sich aber nicht wie eine Sommerpause angefühlt, würde ich sagen. Also wir werden später nochmal auf Sentiment zurückkommen, aber overall war schon sehr viel los bei uns. Zumindest meiner Meinung nach oder von meinem Feeling her. Genau, vielleicht nochmal zum Recap aus August und zwar oder auch aus Juli. Wir haben damals für September 370.000 prognostiziert und für August 180.000. Hier sehen wir die aktuellen Zahlen. Also August haben wir 160.000 gemacht, also unter Forecast, und September 242.000, also 120.000 unter Forecast.
Katastrophe,
genau. Hat auch bestimmte Gründe, auf die kommen wir gleich zu. Ansonsten von den Zahlen noch. August eben die 160.000, 23.000 Profit, September 42.000 und 43.000 Profit, von der Marge ein bisschen besser, aufgrund ein paar saisonalen Produkten. Wir haben mittlerweile 10% International Revenue, das ist so ziemlich konstant. Also wir haben zwei Produkte, oder eigentlich ein Produkt, muss man sagen, was sehr gut über PanEU läuft. Die anderen so lala. Und der Net Profit macht 6% aus für International. Also die Profitabilität ist in Deutschland oder auf Amazon.de immer noch besser im Vergleich zu anderen PanEU.
Merken hier noch eine ganz kurze Anmerkung. Also mit International meinen wir jetzt eigentlich Frankreich, Spanien. Italien,
PanEU. Genau. Ja, genau, also PanEU. Ja. Wir sind doch nicht in US oder UK, sondern hauptsächlich alles außer Deutschland, Österreich und Schweiz.
Vielleicht eine ganz kurze Anmerkung direkt an dieser Stelle, weil ich gucke auf die Agenda und dieser Punkt ist nicht notiert. Das würde ich aber dennoch ganz kurz gerne erwähnen. PanEU war ja bis dato PanEU 4, also Pan 4, dass man gesagt hat, man muss in 4 Ländern ein aktives Listing haben, und dazu hat halt eben meistens Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien gezählt. Das waren so die klassischen, und wird jetzt quasi erweitert. Es gab schon die ersten Webinare von Amazon selbst, dass quasi die Niederlande jetzt dazukommen und man eben in den Niederlanden selbst auch ein aktives Listing haben wird, um eben von den PanEU-Vorteilen, also dann vor allem von den Versand Kosten profitieren zu können. Das heißt, falls das irgendeiner noch nicht auf dem Schirm hatte, hier einfach nur der kleine Disclaimer. Aber wie gesagt, Amazon macht da schon die ersten Webinare, und ich denke, wer den einen oder anderen Ansprechpartner bei Amazon hat, der kriegt da jetzt schon auch die ersten Infos.
Ja. Ansonsten die anderen Zahlen kann man sich dann hier noch hier rückblickend ansehen, aber overall, warum sind wir jetzt so signifikant unserem Forecast geblieben? Und das beschreibt auch so ein bisschen unser Sentiment. Es war super viel los. Es ist nicht immer alles perfekt gelaufen, eben vor allem auch auf diese saisonalen Produkte bezogen. Als wir den letzten Podcast gemacht haben, da ging die Ware quasi, glaube ich, gerade aufs Schiff oder war kurz davor und war noch alles im Plan. Aber dann hat sich, ich weiß nicht, was los ist, aber AGL hat so brutale Verzögerungen. Wir hatten über einen Monat Delay, was die Ware, was die Transportzeit betrifft, auch die Verzollung etc. Und auch die Produktion hat selber einen Monat länger gebraucht als ausgemacht mit Supplier. Overall hat es all dazu geführt, dass wir im September eigentlich nur 2 Tage online waren, und die Saison läuft eigentlich den ganzen September für diese Nische. Und das war schon ein bisschen brutal zu sehen, wie die Konkurrenz hat, die Sales einfach mitnimmt und wir einfach nicht online sind. Das tut einfach weh, wenn man das sieht, wenn man weiß, okay, kriegen wir die Ware überhaupt noch los im Oktober und November.
Ja, also an der Stelle auch nochmal, also wenn man nochmal auch zurückblickt, ich glaube, wir haben die Bestellung sogar im April.
März, April,
ja. März, April platziert. Ja, und deswegen ist auch an dieser Stelle auch wirklich nochmal so wichtig zu erwähnen, wirklich irgendwie Verträge zu machen, wo man eben darauf eingeht und festhält, was passiert, wenn er wirklich die Produktionszeit von 30 Tagen kriegt man ja gefühlt gar nicht mehr, sondern eher so Blickrichtung 45, 50 Tagen überschritten wird. Da sollte man sich wirklich Gedanken machen, gerade wenn man eben diese saisonalen Produkte hat und weiß, man muss die Ware in einem bestimmten Zeitraum abverkaufen. Und Gott sei Dank hatten wir auch sowas oder Gott sei Dank ist unser Hersteller auch oder hat unser Hersteller auch mit sich reden lassen. Und wir mussten eben auch darauf beharren, weil wir einfach jetzt so ein bisschen die Befürchtung hatten, was passiert, wenn wir diese Ware einfach und nicht abverkauft bekommen.
Genau, wir haben dann ein paar Prozent Discount gekriegt, also niedrig einstellig. Ja, hat die COGS ein bisschen reduziert, aber overall hätten wir natürlich die Sales mitgenommen. Also uns wäre lieber gewesen, wir sind online anstatt der Discount. Fairerweise muss man auch sagen, jetzt die letzten 2 Tage im September, wo die Produkt online lief richtig gut und wir und auch jetzt mit dem anstehenden Prime Day, 8., nee, 7., 8. Oktober, oder?
8. und 9.
8. und 9. Oktober, genau. Gehen wir auch davon aus, dass wir die Ware immer noch loskriegen oder hoffen dafür. Deswegen hat sich unser Forecast von, also dieser hohe Forecast-Monat von September zu Oktober verschoben und wir planen das so mit 350.000 Revenue. Das wäre auch der beste Monat dann seit unserer Marke, wenn das so aufgeht mit 40.000 Profit und November dann wieder mit 200.000 und Dezember 220, 230.000, weil wir auch da nochmal ein Geschenkprodukt haben für die Weihnachtssaison. Genau, und was spielt noch mit rein? Also generell, wir haben bei vielen Produkten jetzt Delays, muss man sagen, alles dauert länger am Schiff, alles kostet mehr. Also wir haben letzten 40-Fuß-Container geordert mit 10.000 oder 10.000 nur für 40 Fuß. Das fand ich schon sehr, über AGL, über See, war schon sehr heftig, weil ich hatte noch in Erinnerung, von Forecast hatten wir 5.000 oder so angenommen. Also einfach die doppelten an Logistikkosten nur für dieses Produkt. Fanden wir schon heftig. Also es läuft nicht so, wie man es oft 6 Monate in der Vergangenheit geplant hat.
Ja, und das Verrückte, also wir haben ja gerade bei der neuen Marke, sind die Produkte halt auch ein bisschen größer und da fallen solche Versandkosten dann halt schon ganz, ganz stark ins Gewicht. Das ist halt so verrückt, wenn man vor 6 Monaten irgendwie eine Kalkulation aufgestellt hat. Und gerade bei Produkten, wo es man dann von der Marge eh schon so ein bisschen knapper kalkuliert hat, wenn man dann das Ganze nochmal updaten muss und die Versandkosten sich innerhalb der 6 Monaten ja fast im Grunde schon wirklich verdoppelt haben, geht die ein oder andere Kalkulation nicht mehr ganz so sauber auf. Und das ist halt schon ein bisschen verrückt zu sehen, aber irgendwo auch so ein bisschen Teil das ist auch Teil des Spiels irgendwo, dass man gerade immer diese Glaskugel eben nicht hat, was passiert vor allem bei diesen Versandkosten. Also die sind ja wirklich einfach so volatil wie der Bitcoin-Preis mittlerweile.
Der ist sehr konstant. Der ist mehr konstant als die Logistik
Der
das.
ist mehr konstant sogar. Und jetzt muss man sich auch immer die Frage stellen, so wie wird sich das entwickeln? Und man muss dann sagen, okay, jetzt näher, also wir gehen in Q4 rein und dann steht auch schon Chinese New Year an, da steigen tendenziell vorher auch nochmal die Preise an, deswegen ist es echt so ein bisschen schwer zu kalkulieren gerade.
Ja. Genau, dann vielleicht noch die letzte Zahl. Also vom Wachstum, wie gesagt, vom Wachstum war der September dadurch relativ schwach, weil das Vorjahresvergleich so gut war. Overall planen wir immer noch so mit 40% Year-over-Year Growth. Genau, das ist unser Ziel für das Jahr 2024. Und wir haben vorher auch gesprochen, es ist so krass, man hat das Gefühl, man arbeitet eigentlich ständig oder man ist, es passiert irgendwas, aber die Zahlen reflektieren es immer erst 6, 8 Monate später. Und aktuell haben wir auch noch so ein, da kommen wir später noch zu einer Produktsperrung dazu, wo ein frisch gelaunchtes Produkt halt einfach dann nicht so anläuft wie erwartet vor 6 Monaten. Das trügt ein bisschen das Sentiment, würde ich mal sagen.
Das ist voll wahr. Genau, also
Soweit so
so viel
gut,
zu
oder?
den,
Von den
ja,
Zahlen her,
so viel zu
ne?
den Zahlen. Also man muss halt sagen, im Grunde auf wenn wir die Ware jetzt auch noch abverkauft bekommen, wird sich auf Jahresebene gar nicht so viel verändern. Es verschiebt sich nur in diese Monate hinein. Man muss halt einfach nur zugeben, September ist einfach mit der stärkste Monat für dieses Produkt. Und dadurch fehlen einfach gegebenenfalls dann doch Sales oder auch die Kaufkraft für dieses Produkt. Aber wir versuchen mal optimistisch zu bleiben. Oder was heißt versuchen? Wir bleiben optimistisch. Ein Prime Day kann auch noch viel rausholen. Und deswegen blicken wir an sich auch zuversichtlich in den Oktober hinein. Jetzt haben wir schon zwei, dreimal Prime Day erwähnt. Vielleicht wollen wir hier einfach auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ich glaube, man hat ja auch schon gehört, dass so gerade der letzte Prime Day schon ganz gut bei den meisten Leuten anlief. Ist natürlich kein Garant, dass der nächste Prime Day genauso anläuft. Wir setzen aber jetzt doch durchaus viel auf den Prime Day und ich wollte einfach mal so ein bisschen ausholen, was einem da überhaupt für Möglichkeiten geboten werden, wie man an dem Prime Day teilnehmen kann und wie wir an diesem Prime Day eigentlich teilnehmen. Weil mittlerweile bietet Amazon euch ja diverse, ich sag mal, Werbemöglichkeiten, Coupons, Deals, um an diesem Tag teilzunehmen. Einer der teuersten, oder das ist der teuerste, ist halt, wenn man ein bestes Angebot schaltet. Das kostet dann ja um die 70 Euro pro Produkt, um da teilzunehmen. Man weiß halt nie, wann man dann quasi ausgespielt wird. Das erfährt man ja quasi erst kurz vorher. Das ist halt wie, also bestes Angebot, 7-Tages-Angebot, das ist das klassische Angebot, was man einfach über Amazon schalten kann. Und das haben wir in der Vergangenheit auch genutzt. Jetzt ist es halt so, dadurch, dass wir im SAS-Programm sind, haben wir die Möglichkeit, Top-Deals einzureichen. Und Top-Deals sind halt schon so ein bisschen tricky, weil die halt auch nicht immer durchgehen. Ich glaube, viele überlegen ja auch irgendwie ins SAS oder 360-Grad-Programm beizutreten, weil man dann weiß, okay, ich habe nochmal einfach zusätzliche Rabatte oder Angebote, die ich schalten kann. Und hier haben wir auch wirklich mit unserem Ansprechpartner uns eine Liste geben lassen. Also man kann sich wirklich sagen lassen, was ist der empfohlene Preis, den man einreichen sollte, damit man wirklich auch mit dem Angebot dann durchkommt, damit man wirklich auch freigeschalten wird mit seinem Angebot. Und wir haben hier wirklich viele Produkte dieses Jahr oder für diesen Prime Day eingereicht, also über die Top Deals. Und man muss sagen, es ist aber tatsächlich nur ein Bruchteil, muss man zugeben, durchgekommen. Ich glaube, wir haben über, ich will keinen Quatsch erzählen, so 7, glaube ich, eingereicht. Und am Ende des Tages wurden aber, glaube ich, nur 3 bestätigt von den Top-Deals. Hat unterschiedliche Gründe. Teilweise waren wir eben mit einem Artikel auch nicht online in der Prüfung. Wenn Amazon das dann quasi sieht, dann schalten die dich auch nicht frei dafür. Teilweise haben wir wollten wir nicht ganz so viel Rabatt geben, wie Amazon es empfohlen hat, weil sonst wäre die Marge wirklich sehr, sehr knapp geworden bei dem einen oder anderen Produkt. Also da lohnt sich das auch nicht, wenn du brutalen Umsatz machst, aber fast gar keinen Profit mehr mitnimmst. Weshalb dann am Ende des Tages wirklich schon 3 Angebote durchgegangen sind davon. Und ein Rabattcode oder eine Werbemöglichkeit, die meiner Meinung nach so ein bisschen unterschätzt ist, ist der exklusive Prime-Rabatt. Also den kann man im Grunde auch sehr kurzfristig noch schalten, also weil alle anderen Angebote, zum Beispiel diese Angebote, also diese Blitzangebote bei den 7-Tages-Angeboten, die muss man Wochen früher einreichen. Ich weiß nicht, wo da die genaue Deadline ist, aber ich denke mal, mit einem Monat vorher solltet ihr da schon mal auf jeden Fall rechnen. Bei den Top-Deals war es jetzt so, dass es zuerst hieß 20. September, dann hat unser Ansprechpartner nochmal gesagt 27. September, also so 2 bis 3 Wochen vorher auch da. Und die exklusiven Prime-Rabatte sind halt super kurzfristig. Super kurzfristig bedeutet sogar, dass ihr die am selben Tag noch schalten könnt und die ebenfalls keine Kosten, also zusätzlichen Kosten verursachen. Und man muss auch sagen, wir haben auch schon mal solche Rabatte in der Vergangenheit, also beim letzten Prime Day auch geschalten. Und das hat auch gut funktioniert. Das heißt, falls jetzt hier irgendeiner denkt, ich will immer noch irgendwie kurzfristig daran teilnehmen, also am Prime Day partizipieren. Ich finde, exklusive Prime-Rabatte sind eine super Möglichkeit. Ziehen wirklich auch gut. Der Traffic per se ist ja auf Amazon einfach höher an den Tagen. Bei einem Rabatt, der groß genug ist, bekommt ihr auch ein Badge ausgespielt. Deswegen können wir den Rabatt oder den, ja, das Angebot auf jeden Fall auch empfehlen. Und so werden wir es auch machen bei dem einen oder anderen Angebot. Genau diesen Rabatt schalten. Ich habe jetzt sogar gehört oder gesehen, dass in den USA dieser Rabattcode mittlerweile auch was kostet. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann auch hier dieser Rabattcode ein Preisschild tragen wird. Genau, so viel einfach dazu.
Nothing to add. Ja. Generell, also, auch bei uns ist es so, dass vor dem Prime Day halt auch die Sales sinken, muss man sagen. Also gewöhnt euch dran, dass vor dem Prime Day einfach die Sales zurückgehen und danach auch. Also sicher eine Woche davor und dann. Zumindest bei uns so. Auch gestern wieder waren die Sales ein bisschen geringer als die Tage davor. Also zumindest meine Wahrnehmung ist es mit Prime Day verbunden.
Ja, also ich fand auch so, gerade danach, die ein, zwei Tage, die sind schon wirklich sehr, sehr krass. So, das finde ich noch sogar heftiger als davor. Aber diesen Effekt, also man ist ja auch in Gruppen drin und man sieht schon, dass von diesem Phänomen ja einige Seller berichten. Ja. Genau, so viel zum anstehenden Prime Day. Dann, lass uns da weitermachen.
Markenkauf.
Wir haben ja eine Marke aufgekauft. Vielleicht können wir hier einfach nochmal so ein, zwei Dinge berichten. Also man muss ja sagen, was ja schon wirklich gut funktioniert hat, ist der Fakt, dass wir eine Marke aufgekauft haben, der Verkäufer in einem deutschen Lager noch Ware hatte, wir es bei uns einsenden konnten und eigentlich innerhalb von, ja, das ist ein Gefahrengut, hat ein bisschen länger eingelagert, das muss man schon zugeben, aber eigentlich relativ schnell die ersten Sales machen konnten.
Und auch die vorgekasteten Sales ungefähr. Also es hat tatsächlich gut funktioniert anhand der vergangenen Daten oder auch den Daten von Helium etc. Gut, wie gesagt, es war nur ein Produkt, aber es hat tatsächlich gut funktioniert, was das betroffen hat. Ja.
Genau. Und das Einzige, was man sich so ein bisschen klar machen muss, ist das ganze Thema mit der Listing-Überschreibung und den EAN-Codes. Das ist einfach etwas, was hier so ein bisschen zieht und träge ist und gerade auch bei uns hier und da das Listing so ein bisschen zweimal so ein bisschen zerbombt wurde, sage ich jetzt mal. Wir haben es übertragen, dann haben wir die Daten bei uns im Seller Central hinterlegt. Der Verkäufer hat die Daten nach und nach bei sich entfernt. Und es hat nur so semi-gut am Anfang funktioniert, weil seine Schreibrechte sozusagen höher waren. Und hier eine Sache, sie sind so ein bisschen nitty-gritty, aber wir mussten selbst erstmal drauf kommen, um uns zu verstehen, warum es so ist. In dem Account des Verkäufers, also solltet ihr irgendwie eine Marke aufkaufen, dann müsst ihr euch nur zwei Sachen merken, dann funktioniert das auch alles. In der Marke, im Account des Verkäufers gibt es Brand Registry, wo ihr einfach hinterlegt werden müsst mit eurer Marke. Und dann wird die Marke bei euch im Brand Registry auch erscheinen. Dann müsst ihr aber noch bei euch im Brand Registry reingehen, euer Verkäuferkonto verwalten und den eigentlichen Account, da steht dann auch euer Händler-Token aufgelistet, dem müsst ihr sozusagen auch noch die Schreibrechte geben. Und es gibt dann so irgendwie so drei verschiedene administrative Schreibrechte, sind, glaube ich, so mit die höchsten da. Und die müsst ihr einfach auch auswählen, damit eure hinterlegten Sachen bei euch im Seller Central auch wirklich greifen und das Ganze überschreiben. Und da mussten wir jetzt erstmal so ein bisschen drauf kommen. Und da muss man auch wirklich sagen, da hat uns der Primary Support, den wir durch das SAS-Programm haben, unfassbar geholfen, weil die haben uns erst so wirklich darauf aufmerksam gemacht. Und sonst wäre es wahrscheinlich irgendwie so ein Suchen nach einer Nadel im Heuhaufen. Was ist jetzt hier die Einstellung, die nicht richtig eingestellt ist, damit unsere Schreibrechte letztendlich greifen? Also das muss man sich einfach merken, dass man bei sich selbst in der Brand Registry auch nochmal die administrativen Schreibrechte der Marke zum jeweiligen Händler-Token verknüpfen muss, sozusagen. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, lief das ziemlich gut. Das Listing wurde einmal, wie Johnny gesagt hat, ist an sich ein Produkt mit zwei Varianten. Die wurden dann auch kurzfristig nochmal getrennt. Dann wurden die Bewertungen nochmal aufgelöst. Aber auch da haben wir es dann wieder geschafft, das Listing zusammenzufügen. Und jetzt steht eigentlich alles soweit, größtenteils. Bei uns ist das sauber hinterlegt. Wir haben bei uns im Seller Central sauber eine Parent, wo die beiden Files drunter sind. Die Bewertungen sind zusammen. Und unsere Schreibrechte haben jetzt auch gegriffen. ERN-Übertragung ist auch im Gange. Da muss man sagen, da haben wir an sich zügig eine Rückmeldung von GS1 bekommen, weil ich weiß, manchmal wartet man wirklich 2-3 Monate nur auf eine Rückmeldung. Hier sind schon die Formulare ausgefüllt und das heißt, da müssen wir jetzt eigentlich auch zeitnah die ERNs in unseren Account bekommen. Und somit hat die Übertragung, alles rundum eigentlich, was war das jetzt so, Johnny? 2-3 Monate?
2-3 Monate, ja. Aber man muss schon sagen, es ist schon, wie du sagst, schon ein Struggle. Es war nur ein Produkt, aber es war dennoch immer irgendwas. Das Listing hat zerschossen, die Bewertungen waren weg, das Thema Gefahrengut. Du musst alle Daten übertragen, du musst das Produkt natürlich auch selber anpassen, Herstellinformationen. Also es ist schon viel Struggle nebenbei. Und was ich mir denke, wie die FBA-Aggregatoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort, also wenn du, stell dir vor, du überträgst 100 Produkte oder 50, das kann nie aufgehen. Also es ist unmöglich, vor allem, da gibt es nur vielleicht dann 1-2 Leute, die das managen dann. Das ist unmöglich. Wir hatten nur ein Produkt, ein Supplier, 2 Varianten. Es war ein easy Produkt und es war trotzdem immer irgendwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du da 10 Produkte überschreibst, also das ist Chaos. Also
ich glaube auch, wenn du so viele Produkte überschreibst, also irgendwas wird einfach passieren, irgendwas passiert auch immer und du kannst dann einfach nicht davon ausgehen, dass du, okay, der verkauft, ich lage jetzt alles bei mir ein, dass ich dann direkt irgendwie die gleichen Sales mache, da kann man einfach nicht von ausgehen. Deswegen, ich glaube, gerade wenn es so, ich glaube so ab 10, eigentlich so ab 10 SKUs, ab 15 SKUs, übergibt dem Account, das macht einfach alles viel mehr Sinn.
Aber auch da kommt immer irgendwas, also auch bei Accountübergabe hast du andere Themen.
Ja, dann kann auch sein, dass da irgendwas passiert, aber dann hast du es wirklich so auf dieser Account-Ebene und ich glaube, die hinterlegten Sachen im Listing oder auch die Werbekampagnen, die sind zumindest safe, die stehen und die können mehr oder minder einfach weiterlaufen. Wichtig ist nur, dass diese Übergabe
sauber. Man darf die Supply Chain nicht unterschätzen. Also neue Supplier verstehen, wie ist die Production Time, wie verschicken die, was ist deren Prozess. Also wenn du da, also ich stelle mir das schon wirklich sehr komplex vor, wenn du da wirklich viele Produkte einfach hast oder verschiedene Supply Chain Ketten. Ja, für uns war es jetzt noch überschaubar, aber ich kann mir gut vorstellen, warum es dann nicht so gut funktioniert hat, das Business Model von Seller X oder von den Aggregatoren, wie man es in einem Excel-Modell vielleicht bauen kann und die Realität dann immer ein bisschen schwieriger ist, weil man dann doch oft einfach abhängig ist von Amazon und willkürlich auch handelt manchmal, was Listings oder so angeht.
Ja, ist ein spannender Punkt. Also ich habe halt das Gefühl, es wurde halt immer so ein bisschen auf die Zinsen geschoben, so warum das ganze Businessmodell dann einfach doch nicht funktioniert und warum es nicht so wirklich aufgeht. Aber ich glaube auch, das ganze
Operations.
Dieses Operations. In irgendeinem Podcast, ich glaube.
Ich habe
sie. Er oder doch.
Sven Schmidt, glaube ich, hat es mal.
Der hat es super beschrieben, dass die Aggregatoren nicht sehen, dass der kleine Seller am Samstagabend die Versandlabels erstellt und das brauchst du halt auch einfach. So, diese Operations wirklich reingucken, so, weil irgendwas ist einfach immer. Deswegen, ja.
Vielleicht da auch, das ist doch ein guter Übergang zu unserem nächsten Thema: Abmahnung oder Produktsperrung. Weil da ist auch so, wir schauen jeden Tag in den Seller-Account, versuchen da so schnell wie möglich zu antworten, egal welcher Tag, egal welche Uhrzeit. Aber magst du da nochmal ausholen, weil ich glaube, du bist auch tiefer drin, was das.
Ja, also man muss halt wirklich sagen, also dieses Jahr hatten wir wirklich mit ein paar Produktsperrungen zu kämpfen. Also ich glaube, das ist jetzt dann Produktsperrung Nummer 3 jetzt, glaube ich, und die ist auch wirklich somit die kritischste, würde ich sagen. Also ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben ein Produkt gefunden in der Produktrecherche und haben da schon gesehen, dass ein chinesischer Händler ein angemeldetes und eingetragenes Geschmacksmuster angeblich hat. Das Spannende ist, wir haben es mit unserem Anwalt in der Recherche nicht gefunden. Das heißt, der chinesische Hersteller hat auch von dem Listing nur damit geworben, dass es sozusagen ein eingetragenes Design oder Patent dafür gibt. Wir haben aber nichts finden können. Und dann haben wir aber trotzdem gefragt, okay, hey, wir sehen großes Potenzial in diesem Markt und mit so einem Produkt. Was müssten wir denn machen, um das Geschmacksmuster zu umgehen? Und dann haben wir was mit dem Anwalt auch ausgearbeitet. Wir haben gesagt, okay, wir könnten das machen und das machen. Und je mehr wir davon umsetzen, umso sicherer sind wir, dass wir das Geschmacksmuster umgehen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Das heißt, wir haben das Produkt verändert. Wir haben eine eigene Mold für 15, 16K so geöffnet und haben an dem Produkt, an das Produkt ausgearbeitet, das Produkt angepasst und letztendlich dann auch auf den Markt gebracht. Das Produkt war dann auch anderthalb Monate online, sowas, anderthalb,
August, zwei. Ne? Gibt es Juli, August so.
Juli, Ende Juli, Anfang August. Sowas im Dreh haben wir es dann auch gelauncht. Und das lief auch erstmal ganz okay. Wir waren tatsächlich auch ein bisschen, muss man auch zugeben, unter Prognose. Wir haben noch nicht ganz unseren Ziel-VK auch gehabt, waren aber da einfach auch im Bewertungsaufbau noch. Aber es lief auf jeden Fall an. Und dann vor, das ist jetzt über eine Woche oder circa eine Woche. Letzte Woche. Und dann vor einer Woche erreichte uns dann die Nachricht von Amazon, hier Geschmacksmuster, Verletzung, Listing gesperrt. Und wir dann erstmal, oje, 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 oje.
Weißt du, immer so um 10 Uhr abends oder so.
Dann, wenn man auf jeden Fall ganz beruhigt schlafen kann. Und dann hieß es auf jeden Fall Geschmacksmuster, Verletzung. Wir haben dann in der Anklage, ist eine Anklage, im Schreiben auf jeden Fall, hat man dann auch erstmalig wirklich die Eintragung gesehen. Also da haben wir es überhaupt erstmal dann gefunden, was eingetragen ist. Und haben uns dann nochmal bei unserem Anwalt gemeldet, mit dem wir es ausgearbeitet haben und auch beim altbekannten Thomas Engels. Und Thomas Engels so, oje, oje, Leute, was ist das hier? Ist ja viel zu nah am Produkt dran. Der Gesamteindruck ist kein anderer, weshalb wir hier eine knifflige Situation haben, wie er es gesagt hat. Und wir jetzt gerade wirklich an diesem Punkt sind, uns zu rechtfertigen, zu erklären, dass wir der Meinung sind, hey, wir haben ein anderes Produkt. Und das haben wir haben jetzt auch schon ein Gutachten mit einem Anwalt geschrieben. Das wurde aber gestern abgelehnt. Ich dann zweimal mit dem Account halt telefoniert, weil wir wirklich das Gefühl zumindest hatten, das Gutachten wurde sich nicht durchgelesen, weil die Antwort war, dass wir doch bitte einen Lizenzvertrag hochladen sollen, dass wir das Produkt verkaufen dürfen. Wir denen erstmal klar gemacht haben, naja, aber wir haben ja wirklich ein anderes Produkt. Es gibt keinen Lizenzvertrag und es soll auch gar keinen geben. Und da sind wir jetzt auf jeden Fall dran. Und das Einzige, wo ich so ein bisschen Muffensausen habe, ist der Fakt, also wir haben mit dem Account halt auch telefoniert, ist der Fakt, wenn wir wirklich uns eingestehen müssen, dass wir das nicht freigeschalten bekommen, müssen wir irgendwann diesen Einspruch sozusagen akzeptieren. Also im Account Health gibt es ja sozusagen die Meldung, Verstoß gegen geistiges Eigentum. Und dann können wir diesen Fall einfach annehmen. Das heißt, ja, wir erkennen die Anklage an. Ja. Und dann wird es auf einen Schlag, deswegen gibt es auch diese Account oder diese Verkäuferleistungspunkte, wird es auf einen Schlag einen Abzug in diesen Punkten geben. Und wie viele Punkte dann abgezogen werden, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wenn man unter 199 fällt, dann droht eine Account-Sperrung. Wir haben das Produkt in PanEU gelistet und das Design wurde auch in EUIPO, also dieses europäische Design, ein europäisches Geschmacksmuster angemeldet. Das heißt, wir sind auf allen Marktplätzen damit gesperrt. Und in den anderen Marktplätzen haben wir nicht so einen großen Puffer wie auf dem deutschen Marktplatz. Und wir haben wirklich so ein bisschen die Sorge, was passiert, wenn wir diesen Fall in Deutschland annehmen, dass sich auf alle Marktplätze auswirkt. Ich weiß nicht, wie viele Punkte abgezogen werden, aber sagen wir mal 100, 200, I don't know. So, dann würden wir in diesen anderen Marktplätzen ja, teilweise auf null Punkte fallen, was dann zu einer Accountsperrung führen könnte.
Aber nur für das Land. Nur für das Land.
Und das ist das Ding, wir haben ja gestern, ich habe gestern mit dem gesprochen, die können uns halt nicht garantieren, für welche Accounts das sozusagen dann betrifft. Ist es nur das Land oder kann es eben auch auf Deutschland überschwappen?
Das macht ja keinen Sinn.
Ja, das habe ich dann auch erklärt. Aber es macht ja auch keinen Sinn, dass sie uns sagen, dass wir einen Lizenzvertrag hochladen müssen. Naja, und jetzt sind wir auf jeden Fall dran, sage ich jetzt mal, dran, das Ganze zu beheben, dran, das Ganze zu verargumentieren, dass wir ein anderes Produkt haben. Wir haben auch den Hersteller tatsächlich kontaktiert gestern, warten da auf eine Rückmeldung und wir sind hier auf jeden Fall an dem Punkt, wo wir sagen, okay, es ist halt schon echt eine kleine Herausforderung. Deswegen Learning auf jeden Fall, wenn es ein Geschmacksmuster gibt, also vielleicht auch wirklich die Meinung von zwei Anwälten einfach einholen. Was muss ich alles machen, um das zu umgehen? Was reicht aus, was reicht nicht aus? Wann wird ein anderer Gesamteindruck erweckt und wann nicht? Und ja, sollte man auf jeden Fall ernst nehmen, wenn es angemeldete Geschmacksmuster gibt, weil es gibt ja so ein bisschen so, ja, Geschmacksmuster kann man immer anmelden und es hat nicht so eine richtige Gewichtung wie ein normales Patent, sage ich jetzt mal, was sicherlich zum irgendwo auch stimmen wird. Mit einem Patent schützt du ja viel mehr die Funktion und da fallen bestimmt mehrere Ausführungen einfach drunter. Ich bin kein Anwalt, aber ich gehe jetzt einfach mal so davon aus. Wie, du bist kein Anwalt? Ja, bin ich tatsächlich. Und ja, also da sind wir auf jeden Fall dran. Falls irgendjemand gerade zuhört, schon mal einen ähnlichen Fall hatte oder einen Kontakt hat, sind wir für alles dankbar. Und dann könnt ihr euch sehr gerne mal bei uns melden und wir würden uns sehr gerne mit euch austauschen. Einfach Dustin Wasilkowski oder Johannes Fontner bei LinkedIn ist, denke ich, am einfachsten.
Genau. Gut
zu connecten. Sind wir auf jeden Fall für alles dankbar.
Ja. Genau, ich glaube ja, Produktsperrungen werden uns in der FBA-Zeit einfach begleiten. Das scheint einfach gang und gäbe zu sein. Man muss sagen, bei diesem Produkt ist es einfach, also bei jedem Produkt bitter, aber bei diesem Produkt, wir haben 15.000 Mol investiert. Wir haben x.000 Ware, die wird auch dann theoretisch remissioniert dann nach, ich glaube jetzt in einem Monat. Also so viel Kapital auch gebunden, wo man sagt, puh, das wäre schon bitter, wenn wir das jetzt nicht mit einem Gutachten wieder freigeschalten kriegen. Und was ich auch meinte, das Sentiment, manchmal trifft dann irgendwie alles zusammen, also verspätete Lieferungen, Abmahnungen, dann gibt es da noch irgendwas, dann funktioniert die Expansion nicht wie geplant oder sonstiges. Also manche Wochen sind schwerer als andere Wochen, würde ich sagen. Aber das mit der Produktsperrung ist schon ein bisschen bitter. Und wir sind das, wie gesagt, das ist ganz aktuell. Nächste Woche sprechen wir auch mit einem SAS-Partner, der dann hoffentlich dann nochmal das Gutachten in eine andere Hierarchieebene kriegt, wo das dann auch durchgelesen wurde. Weil wir hatten eben den Eindruck, unsere Antwort wurde letztendlich nicht durchgelesen, sondern einfach nur eine Standard-Mail ausgeschickt. Dass das abgelehnt wurde. Und ja, das ist einmal der Plan. Plan A ist auf jeden Fall mal das nicht anzunehmen, diesen Case, sondern eben durchzukriegen, dass wir, also weil wir darauf bestehen, dass es doch anders wirkt als das bestehende Geschmacksmuster.
Ja, ich kann nur, hier haben die uns auch gesagt, je länger dieser Fall halt offen ist, desto größer später die Auswirkungen, wenn er dann sozusagen geschlossen wird. Das heißt, sollte irgendjemand an diesem Punkt stehen und sagen, ich weiß, dass ich diesen Fall nicht gewinnen kann, so, dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach frühzeitig das einfach anzunehmen und dann einfach da zu remissionieren. Das ist vielleicht noch da. Genau, also, aber es stimmt absolut. Ich glaube, das ist ein Punkt, so Produktsperrungen, irgendwas kann immer sein. Deswegen ist es so, glaube ich, auch Fluch und Segen, wenn man, sage ich jetzt mal, wenige Produkte hat, die extrem gut laufen, weil du dann einfach ziemlich wenig Struggle hast, das Ganze zu maintainen und zu managen. Wenn aber dann einfach mal was gesperrt wird auf Amazon, trifft es dich natürlich sehr stark, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind wir an sich irgendwo auch noch dankbar, okay, wir sind jetzt nicht nur auf ein Produkt angewiesen, aber so ein Produkt wurde gesperrt, ein saisonales Produkt kam zu spät. Das drückt natürlich die Stimmung der letzten Wochen, aber wir versuchen da immer positiv zu bleiben und optimistisch zu bleiben. Die nächsten Produkte sind in der Pipe, die dann hoffentlich mal ohne Probleme.
Muss man ja.
Let's see. Genau. So viel dazu. Dann als nächstes, vielleicht weil es jetzt auch gerade angesprochen wurde, die nächsten Produkte sind in der Pipe, Elektroprodukte. In den letzten, ja, ich glaube, wir haben es jetzt echt in den letzten 3, 4 Recaps schon erwähnt, dass da eine neue Marke kommt, entstehen ist. Und hier muss man sagen, ist immer wieder interessant zu sehen, wie jedes Produkt oder jeder Markt so seine Eigenheiten hat. Das war ganz interessant für uns zu sehen. Wir haben ein Produkt bestellt, hier einfach mit einer gewissen Wattzahl. Und dann wurde in der Prüfung diese Wattzahl einfach bei, ich glaube, über 15% nicht, 15% weniger, also nicht erreicht. Und dann mussten wir uns erstmal auch so ein bisschen schlau machen, was bedeutet das und können wir dann letztendlich auch irgendwie durchfallen oder ist es dann einfach etwas, womit man einfach auch nicht irgendwo werben darf, sage ich jetzt mal. Und einfach hier das Learning, es gibt tatsächlich bei diesen elektronischen Produkten, gerade im Bereich Watt, immer natürlich auch einen gewissen Toleranzbereich und der hängt tatsächlich auch einfach mal so ein bisschen vom Produkt, von der Nische ab. Ich denke, mit 10% ist man aber in einer guten Norm. Und die Frage ist ja auch viel eher, okay, was soll mit dieser Wattzahl erreicht werden? Und da muss man einfach mal gucken, okay, was ist das Ziel, das erreicht wird und leidet das jetzt einfach sozusagen darunter? Und hier haben wir dann tatsächlich von uns festgestellt, okay, das Ziel leidet dann, die Ausführung leidet darunter nicht, deshalb ist einfach auch okay ist, dass einfach hier eine gewisse Toleranz herrscht. Und hier mussten wir einfach wirklich auch nochmal so ein bisschen die Produkte einfach wirklich nochmal im Detail nochmal genauer verstehen, was es für Auswirkungen für uns haben kann. Hier gab es dann erstmal Diskussionen mit dem Hersteller. Wir haben erstmal gesagt, okay, aber so, wir erreichen es nicht. Wie wäre es denn, wenn wir auch einfach nur 10% jetzt weniger zahlen? Haben uns dann wirklich nochmal mit einigen aus dem Bereich Elektro ausgetauscht und hier einfach auf der sichereren Seite zu sein. Also auch hier die ganzen Elektroprodukte bürgen einfach, sage ich jetzt mal, neue Herausforderungen. Auch Quality Inspection tatsächlich bei uns musste eine so ein bisschen ins Remaking, wo es eine zweite Quality Inspection gab, weshalb sich jetzt alles so ein bisschen verzögert hat dann doch. Also noch vor dem Podcast gesagt, it always takes longer und das ist irgendwie immer, scheint sich immer wieder zu bewahren, dass es dann irgendwie doch tatsächlich länger braucht. Wir haben geplant, mit den Produkten im Mitte November online zu kommen und jetzt scheint sich gerade alles auf Mitte Dezember zu verschieben. Man muss sagen, wir starten mit 3 Produkten gleichzeitig und 3 Produkte sind jetzt zumindest in der Produktion soweit durch.
Ja, das sind ja eigentlich schon am Hafen, muss man sagen.
Und ja, also. Und am 1 ist ja sogar auf dem Schiff schon, oder sie geht heute aufs Schiff.
Alles am, ja, genau, es geht direkt.
Heute geht einfach. Ja.
Und also auf jeden Fall viel passiert, was das anbetrifft. Auch von natürlich ist das auch immer auf Cash intensiv, muss man sagen. Ich glaube, wir haben in Summe fast 100.000 jetzt nur für diese 3 Produkte in Summe bezahlt. Parallel muss man ja auch die anderen Produkte reordern und so, also wir sind da immer noch sehr auf FK gebunden, aber da auch noch vielleicht kein Hack, aber wie alle wissen, ich glaube jeder Zuhörer wissen, dass Payment Terms immer so der Hebel ist oder wirklich ein guter Leverage sein kann, wie man nicht so viel FK aufnehmen muss. Und jetzt haben wir es tatsächlich bei einem Hersteller so gemacht, auch bei einem Produkt, das sich sehr gut verkauft, dass wir 2% mehr auf dem EK zahlen, aber dafür 90 Tage das Balance Payment machen nach ETA. Also nach Bill of Lading. Also 90 Tage nach Bill of Lading, dafür zahlen wir 2% mehr. Das ist grob eben dann so ein annualisierter Zins von 8% oder so. Also gratis ist es nicht, aber wenn du es hochrechnest, ist es immer noch günstiger, als wenn du jetzt bei Fullfin oder Wayflyer oder andere Anbieter einen Loan nimmst und das hilft tatsächlich schon ein bisschen was. Also man kann es auch so versuchen, das geht nicht bei allen, sondern es geht halt nur bei größeren Herstellern, die das Cash quasi haben und bunkern, weil die müssen die Ware trotzdem finanzieren. Genau, aber das auch nur so als Side-Note. dass bei uns auch immer wieder Cash aktuell wenig auf Konto ist. Nicht immer so viel, dass es gerade reicht für die Ware. Genau.
Willst du, Johnny, willst du auch noch so ein, zwei Sätze zu Sinnoh-Schuhe sagen?
Ja, das, ich glaube, das heben wir sich noch auf, weil da haben wir noch nichts Konkretes. Also Sinnoh-Schuhe, wir versuchen immer was zu machen, aber es ist irgendwie auch so komplex, muss man sagen, weil die Hersteller mitspielen müssen. Können da leider noch nicht so viel sagen. Wir haben es einmal vor ein paar Monaten eh erwähnt, aber es hat sich bis jetzt doch nichts geändert, weil unser Main-Supplier da irgendwie nicht mitspielt. Und deswegen haben wir es auch noch nicht aktiv in Verwendung. Aber wir arbeiten daran, irgendwie noch einen besseren Weg zu finden, was das betrifft. Also wir wollen weg von diesen 30-70 oder 30-40-30 Payment Terms. Wir wollen da 2025 wirklich weg und zu den 20% Deposit zu 80% wirklich 30, 40, 60 Tage nach Bill of Lading, so dass man das über alle Supplier hat. Das sollte unser Ziel sein, zumindest. Auch wenn wir dafür ein bisschen mehr zahlen, ist es fürs Wachstum besser, meiner Meinung nach.
Ja. Man muss halt sagen, bei Herstellern, mit denen wir jetzt wirklich lange zusammenarbeiten, ging das ja auch relativ zügig dann eigentlich durch. Ne? Ich meine, wir haben es auch immer wieder angesprochen, es war dann auch eher so ein bisschen Step by Step, um dahin zu kommen. Es war jetzt ja nicht von 30, 70 dahin, sondern zu 30, 40, 30, also von 30, 70 auf 30, 40, 30, jetzt zu 30, 70 nach 90 Tage BOL. Und das ist halt, das ist jetzt schon wirklich so eine Situation, wo wir sagen, okay, wenn wir das bei allen bekommen würden, das wäre schon wirklich top. Das Einzige, was man dann vielleicht noch langfristig so ein bisschen verhandeln könnte, ist eben die Prozente, wie man sozusagen, ob man die noch so ein bisschen verhandeln und drücken kann, weil letztendlich ist es ja dann irgendwie auch so wie ein Zins, wie ein Darlehen.
Wie ein Kredit, das ist letztendlich auch ein Darlehen.
Aber das ist zumindest gerade bei den wichtigen oder großen Produkten, wo es dann schon eine größere fünfstellige Summe ist, es hat einfach für, auf den Cashflow dann schon einfach Auswirkungen.
Ja.
Ja. Gut, so viel dann noch dazu. Dann noch so einfach ein, zwei Sätze zu UK. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon im letzten Podcast erwähnt haben, dass wir jetzt so ein bisschen damit liebäugeln, vor zwei Monaten wahrscheinlich damit geliebäugelt haben, nach UK zu expandieren. Die Entscheidung ist jetzt so für uns gefallen, eben auch, weil die neuen, die Produkte der neuen Marke auch auf jeden Fall gefragt sind in UK. Wir analysieren gerade für unsere bestehenden Produkte den UK-Markt, mit welchen Zahlen können wir da einfach eben rechnen. Welche Produkte wollen wir auch rüberholen? Also wir sind ja jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie direkt alles rüberholen, gerade wenn einfach die Nachfrage nicht da ist. Oder wir haben uns ja auch gestern entschieden, hey, wir haben ein Produkt, das hat eine Batterie, da müssten wir bei der WEEE nochmal eine andere Kategorie anmelden. Da haben wir gesagt, so groß ist der Markt nicht. Lassen wir jetzt auch erstmal weg. Aber wir werden bestimmt mit am Ende des Tages 4, 5, 6 Produkten wahrscheinlich so mit der neuen Marke dann in UK auch einfach sein. Und wir werden das so machen, ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass wir wirklich den Lagerbestand in UK direkt aus China befüllen werden. Also wir werden aus China direkt nach UK versenden. Hier muss einem nur klar sein, dass man letztendlich unterschiedliche Zolltarifnummern hat. Ich glaube, hast du nicht sogar gesagt, auch schon die ein oder andere Mal gecheckt, gechallenged, dass die...
Ja, so tief bin ich auch noch nicht drin, aber genau, die Zollsätze sind halt anders, wie wenn du von China nach EU importierst, sagen wir 3%, dann ist es in UK vielleicht 4%, kann auch 1% sein, aber ich bin da nicht so tief drin, ich habe nur grob recherchiert, aber unsere Strategie wäre eben, dass man von China direkt UK importiert über AGL und halt immer eigene SKUs hat oder separate Production Lines, weil eben, also wenn man, also meiner Meinung nach so UK Expansion, dass man das aufteilt, einerseits Supply Chain und dann das ganze bürokratische, organisatorische. Und bei der Supply Chain kann ja auch wirklich sein, dass das Produkt angepasst werden muss, wie zum Beispiel andere Stecker, also die solche Themen, oder einfach an den Markt halt ein bisschen anpassen. Das muss man vielleicht schon ein bisschen eher machen. Ich glaube, das Organisatorische braucht auch so 3-4 Monate, bis man die ganzen IDs hat. Ja, vor allem die Watt-ID, die braucht am längsten, was ich so gehört habe, die Ansprechpersonen. Aber ich glaube, wenn man mal, der erste Schritt wäre wirklich zu überlegen, welche Produkte macht man in UK und was muss man anpassen dafür. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass, ich glaube, vom Volumen her ist fast wie in DE, oder? Also das ist fast 1:1 bei den Produkten, bei denen wir jetzt das machen. Also schon ein Hebel für uns, muss man sagen.
Ja, also Elektroprodukte sind auf jeden Fall da ein Thema, die wir jetzt eben auch launchen wollen. Ich bin gerade dran, vielleicht auch, also wie schauen wir uns das Ganze an oder wie wollen wir den Umsatz ungefähr herausfinden, was mache ich? Also ich nehme, das klappt natürlich nicht immer, aber ich nehme gerade so die Top 3 Konkurrenten in Deutschland und schaue mir einfach auch an, sind die in UK gelistet? Und wenn die in UK gelistet sind, gucke ich mir einfach gerade den Umsatz und Absatz an. Und habe aus diesen drei Artikeln dann die Differenz zum deutschen Marktplatz genommen. Also wenn ein Konkurrent in Deutschland 10.000 macht, in UK 5.000 Pfund, dann einfach diese 50% Differenz von jedem der drei Produkten genommen und dann einfach den Mittelwert genommen und versuche, den jetzt einfach mal so anzusetzen. Das ist natürlich nicht wirklich genau, also weil es hängt natürlich auch vom Suchvolumen ab oder von wie groß ist das Marktumfeld per se, sind da mehr oder sind da weniger Konkurrenten, ist da eine andere Markttiefe. Es ist aber zumindest mal ein erster Indikator, um ein Gefühl zu bekommen, was ist letztendlich möglich. Und da haben wir eben teilweise auch Produkte, gerade in diesem Elektrobereich, wo ich sage, eigentlich ist der UK-Markt sogar teil größer und dann haben wir natürlich Märkte, da ist der Markt einfach auch kleiner. So hier und da wird es vielleicht ähnlich oder gleich sein. Ich bin jetzt bei den ersten Produkten dran, das anzugucken. Gerade bei den Nicht-Elektroprodukten ist es jetzt gerade eher so, dass der Markt kleiner ist. Und das so, also das eher, ich habe so zwischen 30-50% halte ich für möglich in UK. Das Spannende ist, was ich da gesehen habe, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Johnny, ich habe die ersten FBA-Gebühren auch einfach mal verglichen und die zum Teil eben wirklich auch günstiger in UK. Und was auch besonders ist, dass die ganzen Seller, die in UK sind, haben sozusagen einen gleichen Pfund wie Europreis. Also nicht umgerechnet, sondern absolut. Wenn die für 49 verkaufen, dann verkaufen die auch für 49, also 49 Euro in Deutschland, dann verkaufen die auch für 49 Pfund in UK. Was eigentlich dafür spricht, dass es so sein kann, dass die Gewinnmarge in UK höher sein kann. Das ist jetzt so das Erste, was wir so ausrechnen. Das ist jetzt noch nicht schwarz auf weiß, aber ich habe natürlich noch keinen Einblick so ein bisschen in die PPC, in die Werbekosten, aber scheint sich so ein bisschen dieses Pattern durchzuziehen, dass die diese gleichen Preise einfach nehmen, was bei gleichen Werbekosten dann bedeuten würde, dass wir eine höhere Gewinnmarge hätten. Jetzt haben wir auch noch nicht bei jedem Produkt die Zollsätze. Das müsste man natürlich auch mal berücksichtigen. Ja. Genau. Und wir müssen auch nochmal schauen, wie sehr unterscheiden sich die Importkosten. Ne?
Ich meine, overall, wir haben ja mit ein paar gesprochen und jeder meinte, UK zahlt sich aus, UK funktioniert. Jetzt ist eigentlich so die Umsetzung und die Deep Dives, die notwendig sind. Wir haben da intern so eine Checklist und das muss man einfach abarbeiten, muss man sagen. Es kann schon. Ich glaube, wir werden schon ein halbes Jahr brauchen, bis wir jetzt noch ein halbes Jahr, bis wir dort das Produkt
online sind. Ja,
stimmt. Ja.
Also hier nochmal, wir werden wirklich dann eben diese separate Produktion dafür haben. Also wir werden nichts aus Deutschland quasi dann versenden.
Genau, so wie es
aber ich will nicht. Wer weiß, vielleicht jetzt bei den ersten Mal irgendwas kurz, I don't know, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir werden es in Summe, wenn alles umsteht, dann gucken wir, wo läuft gerade eine Produktion, wo erhöhen wir die Produktion, da haben eine extra SKU. Das Schöne ist dann auch, wir können diese Produktverpackung und die Beschreibung einfach komplett auf UK anpassen. Nehmen die Verpackung, alles, was gerade auf Deutsch steht, können wir einfach auf Englisch übersetzen und haben es wirklich alles einfach für den UK-Marktplatz ready und dann theoretisch ja auch, falls irgendwann kommen sollte, auch für die USA. Aber theoretisch einfach vom Packaging und so oder auch vom Listing ist dann ja einfach alles, wäre dann ja ready, außer bürokratisch.
Ja,
man kann ja mal über 2027 nachdenken.
Ja, genau. Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema UK.
Ja.
Ganz frisch auf die letzten paar Wochen.
Wir gehen es an, ja. Hast du noch was zu UK? Sonst wäre ich jetzt nur noch zu... Okay.
Zum Beispiel zu.
Dann letzter Punkt nur noch. Thema Top Dog. Ich weiß nicht, wem Thomas Rabinovic etwas sagt. Aber wir wollen einfach mal teilen, dass wir uns dazu entschlossen haben, mal einer, ich weiß nicht, ob man es Mastermind nennen kann. Also die haben ein Programm jetzt letztendlich rausgebracht, das nennt sich Alpha Pack, wo ich glaube, man muss tatsächlich auch mindestens 7-Figure machen, um da reinzukommen, also im Jahr. Und da sind wir, haben wir gesagt, okay, ich glaube, es macht einfach Sinn, mal wieder in die Weiterbildung zu investieren oder sich auch einfach mit anderen nochmal so zu connecten, was sind so die nächst sinnvollen Steps. Und da sind wir auf jeden Fall in der Mastermind und sind da jetzt auch schon über einen Monat drin. Und man muss auch einfach jetzt mal offen und ehrlich sagen, wir sind da rein und waren erstmal nicht so begeistert und waren schon fast wieder mit einem Fuß draußen und haben gesagt, ja, das lohnt sich nicht so ganz, das erschien uns nicht so ganz, als hätte es so ganz den Mehrwert. Und dann ging es aber erst so, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig los, vor einer Woche, anderthalb, als dann wirklich so die ersten großen Calls da auch stattgefunden haben. Also im Grunde, ich glaube, es gibt so 30 Teilnehmer bei diesem Programm und dann hat man nochmal so 5er-Gruppen, wo man sich wöchentlich eigentlich intensiver austauscht. Und in diesen, es gibt aber auch einen Call mit diesen 30 und da werden sozusagen wirklich nochmal große Dinge angestoßen. Und im ersten Monat steht alles so unter dem Deckmantel Split-Testing. Und wir sind ja auch große Befürworter von Sachen, um Sachen Split zu testen. Und wir haben ja irgendwie auch mal mit dem Gedanken gespielt, so wir wollen unbedingt irgendwie was in dem Bereich Split-Preis-Testen machen. Johnny hatte da schon die wildesten Ideen, eigene Software zu bauen. Ich will gar nicht weiter ausholen. Und das wurde dann tatsächlich gepitcht.
Die Idee ist noch nicht gestorben,
das schon auch. Das wurde dann gepitcht und tatsächlich haben die in dem Programm ein eigenes Tool gebaut, wo man über ein Google Sheet wirklich alles split-testen und verwalten kann. Also wirklich auch Bilder in einem Google Sheet ablegen kann oder auch Preise. Und dann wird, also man muss wirklich auch mit dem Seller Central connecten. Also schon eine sehr, sehr ausführliche Tabelle. Und da habe ich schon gesagt, okay, wow, wenn das wirklich so für uns funktioniert. Man muss sagen, Standpunkt jetzt, es läuft noch nicht. Es funktioniert nur in den USA gerade so reibungslos. Wir sind da aber auch wirklich mit dem Team im Austausch, dass wir das auch für den deutschen Marktplatz zum Laufen bekommen. Und fand das wirklich ganz, ganz spannend. Und ein krasses Learning auch, weil wir haben sozusagen immer über die Plattform Amazon Sachen gesplittestet und wenn wir das getestet haben, dann eigentlich immer überwiegend das Hauptbild. Und die haben uns gezeigt, dass dieser Split-Test über Amazon wirklich nicht funktioniert, weil die einfach mal Folgendes gemacht haben, die haben ein Bild hochgeladen für einen Split-Test und dann haben die als B-Variante zum Testen genau das gleiche Bild genommen. Und dann gab es eine statistische Signifikanz von irgendwie über 90%, dass eine Variante besser ist. Und dann haben sie, okay, das kann ja nicht sein. Und dann haben die es sogar nochmal, also die haben es mit ganz vielen Produkten, haben die es nochmal getestet und dann kam teilweise raus, dass diese A-Variante dann doch wieder besser ist, obwohl es durchgehend halt das gleiche Bild war, weshalb die für sich einfach eine eigene Metrik entwickelt haben, wie die das sozusagen bemessen. Da will ich jetzt noch gar nicht zu tief rein. Aber das fand ich sehr, sehr spannend und da sehe ich jetzt einfach einen großen Mehrwert, weil wenn wir das wirklich für uns zum Laufen kriegen, halte ich das für sehr sinnvoll und dann kann man wirklich bei jedem Produkt eigentlich durchgehend einen Test fahren, sei es Produktbilder, sei es Hauptbild, sei es Preis, sei es auch, okay, ich weiß jetzt nicht, ob Titel. Doch, ich meine, Titel kann man auch. Also im Grunde alles, was man auch bei Amazon testen könnte, kann man dann über das Tool testen mit anderen Metriken aber und es läuft aber dann auch automatisiert. Man muss halt nur einmal einstellen, was man alles testen will. Genau. So viel.
Ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht von dem Sheet. Also es ist schon ein geiles Sheet, muss ich sagen. Wenn es dann funktioniert. Overall, ich weiß nicht, von den Calls her war ich noch nicht so impressed, muss ich sagen. Erst durch dieses Tool jetzt bin ich ein bisschen wieder bullish auf diese Sessions. Aber davor das Gefühl, es war sehr unstrukturiert.
Das hat nichts funktioniert.
Die Breakout-Sessions waren einfach, es war sehr chaotisch. Also ich habe das Gefühl, das ist zum ersten Mal so ein Setup. Aber der Content her, zumindest von diesem Google Sheet, das ist schon top-notch, wenn das aufgeht jetzt. Aber magst du sagen, was es kostet?
Man muss sagen, also man hatte die Möglichkeit quasi wie so einen Schnupperpreis, ich glaube erst am Monat 500 USD, dann 1000 USD und ich glaube ab dem dritten 1,5. Ja. Man muss sagen, ist nicht ganz günstig. Also wir haben uns auch so ein bisschen so die Frage gestellt, gerade wenn man auch noch SAS nebenbei laufen hat, hat man so nochmal einen externen Kostenapparat von 3,5, was schon fast zwei VAs so entsprechen könnte. Und da muss man sich echt die Frage stellen, ist es das wert? SAS sehen wir jetzt erstmal so als temporär einfach, war jetzt nie der Plan, dass wir das wirklich für immer dann haben. Man muss sagen, Primary Case finde ich schon echt Wahnsinn, da ist der Support wirklich enorm. Wenn wir jetzt auch nochmal sehen, hey, die helfen uns hier nochmal mit dem Geschmacksmuster, ist es halt einfach auch eine Lebensversicherung, muss man zugeben. Und dann ist es schon so, dass man sagt, diese Lebensversicherung wäre mir schon 2K wert. Aber schauen wir erstmal, ob die da noch was hinbekommen. Genau, aber dieses Alpha-Pack 1,5 USD, also 1,3.
Der Nachteil ist halt, muss man sagen, dass hauptsächlich US-Seller drinnen sind. Ja. Es gibt, glaube ich, zwei Dach oder zwei Deutsche oder vielleicht auch nur einen Seller. Der Rest ist US und die haben halt ganz andere Funktionen, Prozesse, das ist jetzt schon nochmal ganz anders. Da kann man sich nicht so gut austauschen wie jetzt mit deutschen Seller oder in deutschen Gruppen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, muss man sagen. Aber andererseits hat es einen Vorteil, weil du siehst, was passiert gerade in den US oder was beschäftigt die. Die sind meistens schon doch ein paar Jahre voraus, kann da ein bisschen was mitnehmen, aber in Deutschland dann oftmals nicht anwenden. Genau, also so ein bisschen Vorteil und Nachteil.
Ja, wir sind in so, wie so diese Fünfergruppe, wir sind in so einer europäischen Gruppe. Ich glaube, einer ist aus Österreich, einer aus Polen. Ich weiß gar nicht, wo die anderen gerade her sind. Israel haben wir, glaube ich, auch noch bei uns in der Gruppe. Genau. So viel dazu. Und da wird es bestimmt auch nochmal Updates geben, gerade auch zu dem Tool, ob das für uns funktioniert. Und dann schauen wir mal. Jetzt, ich gucke auf die Liste, alles abgehakt. Johnny, hast du noch was?
Ja, dann dann heißt es jetzt hoffen auf den Prime Day. Die letzten 7 Tagen, auf die nächsten 7 Tagen. Da schaue ich aus und dann mal wieder gerne in Celebrat rein. Also diesmal versprechen wir geben Updates Early November, oder?
Early November. Nehmt den Johnny beim Wort.
Dich nicht, dein
Wort. Ich habe es ja nicht ausgesprochen. Okay, also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal wirklich der Aufruf, falls irgendwie jemand schon mal Thematik mit einer Geschmacksmusterverletzung hatte, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Wir wären sehr, sehr dankbar. Und ansonsten happy
sales. Wenn ihr Infos zu UK habt oder so, Best Practices,
auch sehr, sehr gerne. UK.
Wertvoll, wie ihr das macht.
Wir gehen da sehr gerne
in den etc.
Yes. Also UK und Geschmacksbooster, meldet euch sehr gerne bei euch. Und ansonsten happy Sales, guten Prime Day und bis zum nächsten Recap. Peace out.
Bis dahin. Ciao, ciao.